Es ist der späte Abend des 19. Mai 1983 in Springfield, Oregon. Die Luft ist mild, die Straßen sind ruhig. Im Mackenzie Willamette Krankenhaus verläuft die Schicht von Judy P., der Empfangsmitarbeiterin, in der Notaufnahme routiniert, bis sie draußen ein Auto hört. Ein roter Nissan rollt auf den Parkplatz.
Eine Frau steigt aus. Sie rennt nicht, sie schreit nicht. Sie geht mit einer Ruhe, die Judy später als schlenkernd beschreiben wird, auf den Eingang zu. Ihr Name? Diane Downs. Und ihre ersten Worte klingen nicht nach Panik, sondern nach einer sachlichen Feststellung. Meine Kinder wurden angeschossen.
Als das medizinische Personal zum Wagen eilt, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Auf der Rückbank liegen drei Kinder in ihrem eigenen Blut. Die 7-jährige Cheryl Lynn atmet kaum noch. Der 3-jährige Danny ist bewusstlos. Die 8-jährige Christy Ann hat eine Kugel im Körper und kann kaum sprechen. Es ist eine Szene, die selbst erfahrene Notärzte an ihre Grenzen bringt. Und damit hallo zu Mord in Short. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja. Mittendrin steht Diane Downs, 27 Jahre alt, mit einer Schusswunde am linken Unterarm und beobachtet das Geschehen mit einer Distanz, die fast unheimlich wirkt. Heute tauchen wir tief ein in einen Fall, der die USA erschüttert hat. Es ist die Geschichte einer Mutter, die das Unvorstellbare tat und einer Lüge, die sie über Jahrzehnte hinweg aufrechterhält.
Wir sprechen über Diane Downs, eine Frau, deren Narzissmus und Besessenheit sie dazu getrieben haben, ihre eigenen Kinder als Hindernisse für ihr persönliches Glück zu betrachten. Bleiben wir erst einmal bei dieser Nacht im Mai 1983. Diane erzählt den Ermittlern noch im Krankenhaus Folgendes. Sie sei mit den Kindern auf dem Rückweg von einem Ausflug zu einer Freundin gewesen. Sie habe für die Fahrt eine abgelegene, schmale Landstraße gewählt. Plötzlich habe ein Mann am Straßenrand gestanden und sie zum Anhalten gezwungen.
Er sei groß gewesen, ungepflegt, mit buschigem, braunem Haar und einem Stoppelbart. Der Bushy-Haired Stranger, der später in die Kriminalgeschichte eingehen sollte. Laut Diane wollte dieser Fremde ihr Auto rauben. Sie habe so getan, als würde sie die Schlüssel ins Gebüsch werfen. Daraufhin sei der Mann ausgerastet, habe die Tür geöffnet und habe wahllos auf die Kinder geschossen.
Danach habe er sie selbst am Arm getroffen, bevor er in der Dunkelheit verschwand. Eine tragische Geschichte von einem Raubüberfall also, der schrecklich schiefgelaufen ist. Diane und ihre Kinder seien zufällig zu Opfern geworden. Aber für die Polizei klingt diese Version von Anfang an falsch. Kriminalinspektor Roy Pond ist einer der ersten am Tatort auf der Landstraße.
Genau, er sucht nach Reifenspuren eines zweiten Wagens, nach Fußabdrücken im Matsch, nach Hinweisen auf einen fremden Schützen. Aber er findet nichts. Die Straße ist sauber, keine Anzeichen für einen Kampf, keine Spuren eines flüchtenden Täters. Also kann die Version von Diane überhaupt stimmen?
Und dann ist da ja auch noch das Auto selbst. Die Experten stellen fest, dass die Schüsse mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von außen durch ein Fenster oder eine Tür abgegeben wurden. Die Winkel der Einschüsse und die Verteilung der Blutspritzer erzählen eine andere Geschichte.
Ja, die Schüsse sollen aus nächster Nähe im Inneren des Wagens gefallen sein. Von jemandem, der in der Nähe der Kinder saß oder über sie gebeugt war. Zudem hatte Diane ja behauptet, sie sei am Arm getroffen worden und habe dann sofort losfahren müssen, um ihre Kinder zu retten. Doch auch hier passen die Spuren nicht zu einem möglichen Täter, der von außen geschossen haben soll.
In einigen Quellen heißt es, dass die Ermittler daraufhin auch die Schlussfolgerung gezogen hätten, dass Diane sich die Wunde wohl eher selbst zugefügt hatte, um ihre Version glaubwürdiger zu machen. Der Einschusswinkel und die geringe Tiefe der Wunde stützten diese Theorie zusätzlich.
Besonders belastend sind dann die Aussagen von Zeugen, die Dianes Wagen auf dem Weg zum Krankenhaus gesehen hatten. Während sie behauptet hatte, mit hoher Geschwindigkeit gerast zu sein, berichteten Augenzeugen von einem roten Nissan, der eher langsam fuhr. Das klingt fast so, als wollte die Fahrerin sicher gehen, dass die Kinder auf der Rückbank keine Chance hatten zu überleben.
Was für ein Horror. Natürlich stellt man sich sofort die Frage, was steckt dahinter? Wenn Diane wirklich angegriffen worden war, hätte sie doch alles daran gesetzt, dass ihre Kinder so schnell wie möglich medizinisch versorgt werden und wäre nicht, wie beschrieben, relativ gemächlich gefahren. Oder stand sie so unter Schock, dass sie sich quasi mit letzter Kraft ins Krankenhaus gerettet hat?
Und das bringt uns zu dem Punkt, wer ist Diane Downs? Um irgendwie zu verstehen, wie es zu dieser Nacht kommen konnte, müssen wir uns ihre Geschichte genauer ansehen. Elizabeth Diane Frederickson wird am 7. August 1955 in Phoenix, Arizona geboren.
Sie wächst in einem strengen, konservativen Haushalt auf. Ihr Vater ist eine dominante Figur. Diane behauptet später, er habe sie als Kind sexuell missbraucht, eine Anschuldigung, die ihre Eltern stets bestritten haben. Diane will raus aus ihrem bisherigen Leben. Mit 18 heiratet sie Steve Downs, ihren Highschool-Freund, vor allem, um neu starten zu können und um unabhängig zu sein.
Die Ehe ist schnell instabil. Christine wird 1974 geboren, Cheryl 1976. 1979 kommt dann Danny zur Welt. Doch Diane ist keine klassische Mutterfigur. Steve beschreibt sie später als jemanden, der Kinder wie Gegenstände behandelte. Wenn sie Aufmerksamkeit brauchten, wurden sie ignoriert oder bestraft.
Die Ehe mit Steve zerbricht 1980 endgültig. Diane ist da Mitte 20. Sie ist attraktiv, charmant und weiß, wie sie Menschen um den Finger wickeln kann. Doch hinter der Fassade brodelt eine gefährliche Mischung aus Egozentrik und narzisstischen Zügen. Psychologen, die sie später untersuchten, beschrieben sie angeblich als eine Person, die keinerlei Empathie für andere empfand und Menschen, selbst ihre eigenen Kinder, lediglich als Mittel zum Zweck betrachtete.
Dianes Fähigkeit zu manipulieren und sich als Opfer darzustellen ist außergewöhnlich. Sie ist eine Meisterin der Täuschung, die ihre Emotionen wie Masken auf- und absetzen kann, je nachdem, was die Situation erfordert. Diese tiefgreifenden Persönlichkeitsstörungen erklären, warum sie zu dieser Tat fähig war, die für normale Menschen unvorstellbar ist. Diane sieht ihre Kinder wohl eher als Hindernisse auf ihrem Weg zu dem, was sie für ihr Glück hält.
Und hier kommt die Begegnung mit Robert Knickerbocker ins Spiel. Er arbeitet im selben Postdienst wie sie, ist wohl verheiratet und recht bodenständig. Diane verfällt ihm komplett. Er wird zu ihrer Obsession. Sie will unbedingt ihr Leben mit ihm verbringen. Sie verfolgt ihn, schreibt ihm unzählige Briefe und taucht unangekündigt bei ihm auf.
Knickerbocker lässt sich auf eine Affäre ein, macht aber eines unmissverständlich klar. Er will keine Kinder in seinem Leben. Er will keine Verantwortung für 3 fremde Kinder übernehmen.
Für Diane ist die Gleichung in ihrem Kopf vermutlich erschreckend simpel. Robert liebt mich. Robert will keine Kinder. Die Kinder stehen zwischen mir und Robert, also müssen die Kinder weg. In ihren Tagebüchern und Briefen aus dieser Zeit finden sich Hinweise auf ihre wachsende Verzweiflung. Sie schreibt, dass sie alles tun würde, um mit ihm zusammen zu sein.
Alles tun? Sogar ihre eigenen Kinder opfern und töten? Für einen neuen Mann in ihrem Leben, das kann man einfach nicht glauben. Und damit kommen wir zurück zum 19. Mai 1983. Zu einem Abend, der alles verändert. 2 ihrer Kinder kämpfen im Krankenhaus um ihr Leben. Die 7-jährige Cheryl verstirbt leider kurz nach der Einlieferung. Und die Polizei beginnt, Dianes Leben zu durchleuchten.
Die Ermittler finden heraus, dass Diane eine Pistole in Arizona gekauft hatte. Die Waffe selbst wird zwar nie gefunden, aber die Ermittler entdecken in Dianes Haus Munition, die exakt zu den Projektilen passt, die aus den Körpern der Kinder operiert worden waren. Die genaue Anzahl der Schüsse ist übrigens nicht ganz klar. 9 Monate nach der Tat, im Februar 1984, wird Diane Downs verhaftet.
Der Prozess, der im Mai 1984 in Oregon beginnt, wird zu einem Medienspektakel und Diane scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. Sie erscheint jeden Tag perfekt gestylt, lächelt in die Kameras und soll einigen Berichten zufolge sogar schon fast mit den Geschworenen geflirtet haben. Sie inszeniert sich zudem als das Opfer einer Justizverschwörung.
Doch die Staatsanwaltschaft hat ein Ass im Ärmel, wenn man das so nennen darf. Dianes Tochter, die 8-jährige Christy. Sie hat den Anschlag überlebt, war aber infolge der Schussverletzung zunächst unfähig zu sprechen. Das musste sie erst wieder lernen. Der Moment, als Christy in den Zeugenstand tritt, ist einer der dramatischsten in der amerikanischen Rechtsgeschichte. Man muss sich das mal vorstellen. Das kleine Mädchen sitzt dort, nur wenige Meter von ihrer eigenen Mutter entfernt, die sie immer wieder anstarrt. Der Staatsanwalt Fred Yogi fragt sie ganz sanft: Christy, wer hat auf dich geschossen? Und Christy antwortet: Meine Mama.
Da läuft mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Was für eine emotionale Belastung muss das für die kleine Christy gewesen sein? Sie sagt gegen ihre eigene Mutter aus, wobei sie wahrscheinlich noch lange nicht begriffen hat, was da wirklich passiert ist. Christy beschreibt den Richtern, wie Diane das Auto angehalten und dann auf sie und ihre beiden Geschwister geschossen hat. In diesem Moment ist der Fall entschieden. Keine Geschichte über einen Fremden mit buschigem Haar kann doch gegen die Wahrheit eines Kindes bestehen.
Am 17. Juni 1984 wird Diane Downs in allen Punkten schuldig gesprochen. Mord ersten Grades an Cheryl, versuchter Mord an Christy und Danny, das Strafmaß lebenslänglich. Doch Diane hat noch eine letzte Überraschung parat. Während des Prozesses wird sie erneut schwanger.
Unfassbar. Angeblich von einem Gefängniswärter. Sie behauptet, sie wolle damit den Verlust ihrer Kinder kompensieren. Das Kind wird ihr nach der Geburt natürlich entzogen und zur Adoption freigegeben. Die Geschichte von Diane Downs endet aber nicht im Gerichtssaal. Im Juli 1987 gelingt ihr das scheinbar Unmögliche. Sie kann aus dem Gefängnis fliehen und überwindet einen mehreren Meter hohen Stacheldrahtzaun. Sie nutzt eine kurze Unaufmerksamkeit der Wachen, um zu entkommen.
Nach 10 Tagen intensiver Suche wird Diane gefunden. Anschließend wird ihre Sicherheitsstufe erhöht, vor allem auch, um ihre Tochter Christy zu schützen. Aber wie kann man als Kind das Erlebte für sich verarbeiten? Das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Und dann passiert etwas, das ist wirklich schön. Christy und ihr Bruder Danny finden ein neues Zuhause bei Fred Yogi, dem Staatsanwalt, der ihre Mutter verurteilt hatte, und seiner Frau Joanne.
Die Yogis adoptieren Christy und Danny wohl im Jahr 1986 und geben ihnen ein stabiles und liebevolles Umfeld, das ihnen Diane Downs nie bieten konnte.
Fred Yogi, der sich während des Prozesses tief mit dem Schicksal der Kinder verbunden fühlt, wird also zu einer Vaterfigur, die sie nie hatten. Er schützt sie vor der Öffentlichkeit und sorgt dafür, dass sie die bestmögliche medizinische und psychologische Betreuung erhalten.
Das finde ich ganz großartig, vor allem, weil er ihr Schicksal sehr gut kennt und sie auf dem schweren Weg begleitet hat. Vielleicht hat da auch das ein oder andere heilende Gespräch stattfinden können.
Christy, die durch ihre Zeugenaussage im Prozess zur Schlüsselfigur geworden ist, muss natürlich Stück für Stück lernen, mit der Last dieser Erinnerung zu leben. Und vermutlich wird sie das niemals ganz loslassen. Wie auch? Ist es überhaupt möglich, diese Bilder jemals aus dem Kopf zu bekommen? Und die Frage nach dem Warum? Sie spricht später in Interviews darüber, wie schwierig es war, die Wahrheit über ihre Mutter zu akzeptieren, aber auch, wie wichtig es war, für sich und ihre Geschwister Gerechtigkeit zu finden.
Beide Kinder, inzwischen erwachsen, haben sich bewusst dafür entschieden, ein Leben abseits des Rampenlichts zu führen. Sie versuchen wahrscheinlich, die Vergangenheit so gut wie möglich hinter sich zu lassen. Ihr Schicksal ist ein Zeugnis für eine unglaubliche mentale Stärke und die Fähigkeit, sich selbst nach den schlimmsten Traumata ein neues Leben aufzubauen.
Diane Downs ist heute 70 Jahre alt. Seit 2008 hat sie mehrfach versucht, auf Bewährung freizukommen, zuletzt im Jahr 2025. Jedes Mal wurde ihr Antrag abgelehnt. Die Begründung der Behörden ist wohl immer dieselbe. Sie zeige keine echte Reue oder Einsicht in ihre Taten und hält weiterhin an ihrer Geschichte vom fremden Täter fest. Für die Bewährungsausschüsse besteht somit das Risiko, einer fehlenden Bewusstseinsänderung.
Ja, sie hat also nie die Verantwortung für das übernommen, was sie ihren Kindern angetan hat. Diane sieht sich weiterhin als Opfer einer Justizverschwörung, eine Haltung, die wahrscheinlich jede Chance auf eine vorzeitige Entlassung zunichte macht.
Die Geschichte von Diane Downs und vor allem auch die ihrer Kinder geht unter die Haut und hat auch uns natürlich sehr beschäftigt. Dieser Fall bleibt somit ein erschreckendes Beispiel dafür, was passiert, wenn Narzissmus auf eine völlige Abwesenheit von Empathie trifft.
Ich würde es mal so formulieren. Wir haben hier eine Mutter, die ihre Kinder als Requisiten in ihrem eigenen Drama sieht und sie wegwirft, als sie nicht mehr in das Drehbuch passen. Das war Morton Short für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, abonniert uns und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.